Fast auf den Tag genau vor 600 Jahren, am 6. Juli 1415, ist der böhmische Reformator Johannes Hus auf dem Scheiterhaufen in Konstanz gestorben. Er wurde als Ketzer verbrannt, obwohl ihm der Kaiser freies Geleit versprochen hatte. Die Rache war blutig. In den Hussitenkriegen starben tausende Menschen, vor allem im bayerisch-böhmischen Grenzland. Verloren Haus und Hof. Freilichtspiele in der Oberpfalz erinnern noch immer an diese Schreckenszeit. Sie schildern aber auch die triumphale Reise des Prager Predigers durch die Region. Mit seinem Satz »Die Wahrheit wird siegen« ist Johannes Hus längst zur Symbolfigur für individuelle Freiheit und die Macht des Gewissens geworden. Siegfried Höhne hat sich diesseits und jenseits der bayerisch-böhmischen Grenze auf Zeitreise begeben und ist dabei auf völlig neue Forschungsergebnisse gestoßen.
Ich, Magister Jan Hus von Husinitz, ehemals Rektor der Universität Prag, der ich 10 Jahre lang gepredigt habe gegen den Reichtum der Kirche, gegen den Ablasshandel und die Hurerei des Klerus, der ich von der Kurie verurteilt und aus meinem geliebten Prag verbannt wurde. Ich mache kund, dass ich bereit bin, zum Heiligen Konzil nach Konstanz zu ziehen und vor Papst und ganzem Klerus für meine Lehren einzustehen. Dank König Sigismund, der mir freies Geleit zugesichert hat, und mit Gottes Hilfe.
Im Sommer des Jahres 1414, vor fast genau 600 Jahren, zieht ein Tross von etwa 30 Reitern und 2 Fuhrwerken von Südböhmen kommend Richtung Oberpfalz. Einer der Reiter hat eine große Kapuze tief in sein Gesicht gezogen. Erst als er in Bernau eintrifft, lässt er die Kapuze fallen. Und sofort wissen die Leute, es ist der Magister und Theologe Jan Hus aus Prag. Wortgewaltiger Anwalt für eine arme und christusähnliche Kirche. Aber auch ein Feind der Mächtigen, allen voran der Kurie in Rom. Er ist exkommuniziert, steht unter Kirchenbann. Eigentlich dürfte niemand mit ihm reden, ihm auch nur einen Krug Wasser reichen. Die Leute in Bernau jubeln ihm trotzdem zu.
Die Wahrheit wird siegen. Die triumphale Reise des Jan Hus durch die Oberpfalz. Eine Zeitreise zum 600. Todestag des böhmischen Reformators. Von Siegfried Höhne.
Über Nürnberg und Ulm reist Jan Hus, damals 44 Jahre alt, und der wohl wichtigste Vorläufer Luthers nach Konstanz. Als er am 3. November 1414 eintrifft, ist das Konzil unter Vorsitz von König Sigismund noch nicht eröffnet. Die Agenda gewaltig. Am Bodensee soll die Einheit der tief gespaltenen Kirche wiederhergestellt werden. Seit der Doppelwahl von 1378 gab es 2 rivalisierende Päpste. Auf dem Konzil von Pisa 1409 kam noch ein dritter dazu. Das Papsttum war zur Farce geworden. Es ging nur mehr um Macht und Geld. Diese zerrüttete Kirche will Jan Hus reformieren. Seine Überzeugung bezahlt er mit seinem Leben. König Sigismund, ein skrupelloser Machtpolitiker, zieht die schützende Hand zurück. Am 6. Juli 1415 wird der Prediger aus Prag wegen angeblicher Ketzerei auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Jan Hus und sein grausames Schicksal mögen für viele nur eine der zahlreichen blutigen Episoden in der Welt- und Kirchengeschichte sein. Nicht so in der Oberpfalz und in Teilen Frankens. Hier hat der Reformator bis heute Spuren hinterlassen.
Das Wort, die Hussiten kommen, das ist immer noch bei uns in der Oberpfalz verankert. Die alte Oma drohte ihrem Kind, wenn du nicht brav bist, hol dir der Hus. Das muss man doch dazu sagen. Oder ein anderes Beispiel, in Hirschau, da rufen die alten Bauern ihre Gänse, nicht Gänserler kommt einer, sondern Husserler, Husserler kommt einer.
Rainer Christoph aus Altenstadt bei Weiden nimmt mit dieser Anekdote Bezug auf den Namen Hus, was auf Tschechisch so viel heißt wie Gans. Jan aus Husinetz am Südrand des Böhmerwaldes. Dort ist der Reformator um das Jahr 1370 auf die Welt gekommen.
Er kam aus einfachsten Verhältnissen. Sein Vater, so wird erzählt, war ein Fuhrmann. Und die Mutter war sehr, sehr gottesfürchtig und er hat in Prag eben Theologie studiert. Rektor war er zeitweise an der Universität.
Rainer Christoph hat sich mit Leib und Seele der Geschichte um Jan Hus verschrieben. Für den pensionierten Grundschulrektor taugt der Reformator aus Prag nicht als Feindbild. Er will ihn als Symbol der Versöhnung zwischen Bayern und Tschechen verankern.
Die wichtigste Aussage ist für mich einfach, dass dieser Jan Hus ein Mensch war, der nur für die Wahrheit und allein für die Wahrheit eintrat und keine politischen Ambitionen hatte oder gar einen Zwist zwischen Deutschen und Tschechen hervorbringen wollte. Er hat auch in Deutsch gepredigt. Und in all seinen Briefen von Hus hat er nur Gutes erzählt über die Deutschen.
Noch ehe ich gegen Bernau gekommen, wartet der Pfarrherr schon mit seinem Gehilfen auf mich. Der hat mir, als wir in die Herberge waren gekommen, eine große Kandel mit Wein verehrt. Außerdem hat er neben der seinigen auch meine Lehre freundlich angenommen und hat sich meinen alten, doch unbekannten Freund genennet.
In Bernau steht eines der, ich glaube, das ist das einzige Hus-Denkmal in Bayern. Also wir haben in Worms eins, da sind die Reformatoren, da ist auch Hus dabei, aber nach meinem Wissen ist das das einzige Denkmal für Hus, das in Bayern an der Grenze steht. Seit ein paar Jahren steht es dort.
Vor 25 Jahren gründete Rainer Christoph den Förderverein Goldene Straße. Benannt nach dem berühmten Fernhandelsweg, der im Mittelalter von Prag nach Nürnberg und durch weite Teile der Oberpfalz führte. Wie die Goldene Straße Böhmen und Bayern verbunden hat, so wollen Christoph und seine Mitstreiter Menschen diesseits und jenseits der Grenze zusammenbringen. Sie begeben sich auf Spurensuche, lassen Personen und Ereignisse von damals für die Gegenwart wieder lebendig werden. Das gilt ganz besonders für Jan Hus. Auch er ist auf der Goldenen Straße unterwegs, als er 1414 von Prag aus nach Konstanz zieht, unter dem Schutz von Kaiser Sigismund.
Ihr sollt dem Magister Hus freimütig gestatten, mit allen seinen Dienern, Pferden, Mantelsäcken und anderen Sachen durch eure Länder und Orte durchzuziehen und zurückzukehren ohne irgendein Hindernis.
Jetzt sind wir hier im Rathaus in Altenstadt an der Walden ab. Es ist eine Ausstellung, die ich mir seit vielen Jahren gewünscht habe. Und zwar über den Rainer Christoph bin ich vor Jahren schon auf den Jan Hus, Goldene Straße Jan Hus, gestoßen. Und es war mir klar, wie ich damals gesehen habe, 1414, habe ich mir gedacht, Moment mal, und in 8 Jahren ist 2014. Und da habe ich eigentlich den Traum entwickelt, da machen wir in Altenstadt was. Um einfach im Ort zu sagen, hallo, da ist was passiert vor 600 Jahren.
Die Oberpfälzerin Marille Singer weiß um die Bedeutung ihres Ortes im Zeitalter von Jan Hus. Hier kreuzt sich die Goldene Straße mit der Magdeburger Straße, die von der Ostsee über Regensburg nach Italien führt. Hier zieht Jan Hus durch. Hier brennen seine fanatischen Anhänger wenige Jahre später den Ort komplett nieder. Einziger Fluchtort, wo die Menschen Schutz finden, ist die alte Pfarrkirche. Sie steht noch heute. Marille Singer nähert sich all diesen dramatischen Ereignissen mit den Mitteln der Kunst. Auf mehreren Acryltafeln sind Spuren eingeritzt. Sie zeigen zunächst den Weg des Jan Hus von Prag nach Konstanz.
Das geht an seine Lehre an der Karls-Universität in Prag. Dann eben den Weg, er musste ja möglichst geheim über die Grenze kommen nach Bayern. Und dann bei Bernau ist er ja freundlich empfangen worden. Das ist also wichtig. Und dann Altenstadt natürlich. Er hatte das Geleit des Königs Sigismund zugesagt bekommen. Deshalb eben auch eine kleine Tafel mit Sigismund und seinem Gefolge, symbolisch.
Übermächtig steht Kaiser Sigismund vor einer Gans. Diese geht nicht frech auf ihn zu, steht vielmehr bekümmert und traurig neben dem Herrscher auf schwachen und dünnen Beinen.
Die Gans, Hus, genau, sehr vertrauensselig und doch mehr Zögerl. Es ist nicht die freche Gans. Und dieses grüne Quadrat drüber, das ist dieses kleine Quäntchen Hoffnung, das er hatte. Und die beiden Füße, die Beine der Gans, die sind also so schwach dargestellt, weil eben die Hoffnung auf sehr schwachen Füßen steht.
Jan Hus als Gans, der Kelch als Symbol für die Forderung nach einem Abendmahl unter beiderlei Gestalt. Konzilsgeschworene ohne Gesichter, dazu der Flammentod und der sich anschließende religiöse Fanatismus. Schwarz und dunkelrot als dominierende Farben. Marille Singer setzt auf starke Symbolik, will die Menschen aufrütteln. Für die Oberpfälzerin ist Jan Hus, von dem es keine historische Abbildung gibt, viel mehr als eine Figur aus dem Geschichtsbuch.
Er ist mir immer wichtiger geworden eigentlich, weil ich erst einmal erkannt habe, dass er eigentlich der Vordenker von Martin Luther war. Und zum anderen seine Denkansätze in die Gegenwart hereinreichen, eigentlich nichts Fremdes. Und auch was daraus entstanden ist, die Hussitenkriege. Krieg ist wieder ein aktuelles Thema, aktueller als vor einigen Jahren noch. Also es rücken die Themen alle wieder so nah her.
Bilder erzeugen Emotionen, überwinden die Distanzen zu historischen Ereignissen, auch wenn sie schon 600 Jahre zurückliegen. Das dokumentieren neben den Arbeiten von Marille Singer auch 70 Schülerarbeiten zum Thema Jan Hus. Jugendliche aus der Oberpfalz und aus Oberfranken, aber auch aus Tschechien, Polen und Luxemburg haben sich an diesem grenzüberschreitenden Projekt beteiligt. Initiator Rainer Christoph vom Förderverein Goldene Straße staunt über die Vielfalt der Ideen und die Qualität der Arbeiten.
Ein Mädchen aus Waldshausen, die also hier dargestellt hat, wie Hus auf der Goldenen Straße von Tachau nach Nürnberg zog. Und finde ich ein wunderschönes Bild. Und hier, das ist ein Mädchen, die Eliska aus Marienbad, die hier den Hus im Kerker auf Schloss Gottlieben dargestellt hat, das ja heute in der Schweiz liegt und bekannt wurde durch den Tod von Udo Jürgens, der ja da umgekippt ist. Das ist dieses Gottlieben.
Meine lieben Landsleute, das Versprechen des Königs, ach, es ist nicht viel mehr wert als ein Blatt Papier. Kaum in Konstanz angekommen, haben mich die Schergen des Papstes ins Gefängnis werfen lassen. Immer und immer wieder werde ich verhört. Ich soll meinen Lehren abschwören. Zum Beispiel, dass das Brot beim Abendmahl nicht in Jesus Christus, unseren Herrn, verwandelt wird. Doch wie kann ich abschwören, was ich nie behauptet habe? Ich aber vertraue dem lieben Gott. Er wird die Verleumdung nicht siegen lassen über die Wahrheit.
Pravda Zvites, die Wahrheit siegt, das war ja auch der Leitspruch, den dann Václav Havel nach der sanften Revolution aufgenommen hat und jetzt auch in der Fahne oder im Flaggen des tschechischen Staates beinhaltet ist. Nur, was ist die Wahrheit? Was ist die Wahrheit? Haben die Kommunisten die Wahrheit gesagt? Haben die Nationalisten, die Kirche? Nein, weil alle vergessen haben. Hus hat immer gesagt, hier fehlt nämlich ein Wort. Pravda panje svidetse, die Wahrheit des Herrn siegt. Und da kommt wieder heraus, das war kein politischer Mensch, es war ein wahrhaft christlich denkender Mensch.
Die Wahrheit des Herrn siegt, so lautet auch das Motto der grenzüberschreitenden Ausstellung, mit der Rainer Christoph und seine Mitstreiter vom Förderverein im Jan-Hus-Jubiläumsjahr durch die Orte entlang der früheren Goldenen Straße ziehen. In der Ehrenhalle des Alten Rathauses in Nürnberg war sie schon zu sehen, ebenso in Tirschenreuth und Altenstadt. Weitere Stationen sind die Kulturhauptstadt Pilsen, dann Tachow und Parkstein und zuvor noch Marienbad.
Bitte kommen Sie weiter.
Hier in diesem ehemaligen Egerland hatte die hussitische Kirche keine Tradition, also finden wir hier auch keine hussitischen Kirchen. Aber es wurden hier Gebetshäuser aufgebaut. Und die Gemeinden sind sehr klein. Wir haben hier diese Ausstellung, wir haben schon gute Kontakte zur hussitischen Kirche seit vielen Jahren.
Im Gemeindehaus der hussitischen Kirche in Marienbad, in Marianske-Lasnje, kommen Jan Hus und seine Lehren den Menschen von heute ganz nah, werden gegenwärtig.
Mein Name ist Susanna Kalenska und ich bin eine Pfarrerin der tschechoslowakischen hussitischen Kirche im Tachow. Und ich arbeite auch in Marienbad. Viele verschiedene Sachen mache ich hier mit Kindern und mit Jugendlichen. Und meine Mutter ist auch eine Pfarrerin und sie ist für Marienbad verantwortlich.
Rund 30.000 Frauen und Männer in Tschechien bekennen sich heutzutage noch zur hussitischen Kirche. Eine kleine Schar, aber Tschechien ist ein säkulares Land. Von knapp 10,5 Millionen Einwohnern gehören über 8 Millionen keiner Kirche an oder bezeichnen sich als atheistisch. Da stellen auch Katholiken sowie orthodoxe Gläubige und die Mitglieder der evangelischen Kirche der böhmischen Brüder nur mehr eine Minderheit dar. Das bedeutet für alle christlichen Konfessionen, zusammenzuhalten und nicht gegeneinander zu arbeiten. Pfarrerin Susanna Kalenska hat bisher nur gute Erfahrungen gemacht.
Wir haben im Gemeindehaus eine Kapelle, wo wir meistens Gottesdienst haben. Wir haben keine Kirche, aber wenn es etwas Größeres gibt, dann können wir gerne die evangelische Kirche hier in Marienbad benutzen. Das ist kein Problem. Im Tachow haben wir auch keine Kirche, aber wir haben auch sehr gute ökumene Verbindungen. Und wenn wir wirklich brauchen, dann gehen wir zum St. Wenceslaus-Kirche oder zum orthodoxen Kirche da unten im Town, zum Mari Magdalena. So, das ist wirklich überhaupt kein Problem.
Susanna Kalenska und ihre Mutter singen ein Lied von Jan Hus, in das Vater Bretislav leise mit einstimmt. Ein Kirchenlied voller Melancholie und Frömmigkeit. Es handelt davon, dass Jesus Christus eins ist mit dem Vater und dem Heiligen Geist und dass er seinen Segen geben möge.
Ja, er ist wirklich ein Mann, der sehr glaubwürdig war und er wollte die Kirche reformiert und sauber machen. Und das ist etwas, was möchten auch wir. Wir gehen zurück zu die erste Kirche, wie Paulus.
Eine große Aufgabe sieht Pfarrerin Kalenska darin, Jan Hus auch in Tschechien wieder bekannter zu machen. Da kommt die Ausstellung aus Altenstadt wie gerufen.
Dann haben wir die Gelegenheit, die Schule und Kinder einzuladen und die Präsentation zeigen. Und das ist wirklich schön. Und mit den Kindern ist es leichter. Die haben keine Vorurteile. Man kann besser mit Kindern sprechen, manchmal, als mit älteren Leuten.
Ganz wichtig ist es der hussitischen Pfarrerin, dass sich die jungen Leute aus Bayern, aus Tschechien und aus Teilen Polens in ihren Arbeiten auch mit der dunklen Seite der hussitischen Bewegung auseinandergesetzt haben. Mit dem religiösen Fanatismus, der nach dem Tod von Jan Hus eingesetzt hat.
Am 6. Juli 1415 hat diese Schandtat stattgefunden. Im Münster zu Konstanz haben sie ihm seine Priestergewänder vom Leib gerissen und eine Schandkrone aus Papier auf sein Haupt gesetzt. Dann hat die weltliche Obrigkeit ihn auf die Wiese hinausgeführt, ihn an einem Pfahl gefesselt und rundherum Holzbündel aufgeschichtet. Und dann hat der Wind ihm die Flamme ins Gesicht geschlagen und er ist sterbensstill geworden. Und die Henker haben geschürt und geschürt, das Herz gespießt und zurück ins Feuer geworfen, bis nichts mehr als Asche da war. Die haben sie dann versenkt in den Rhein.
Der böhmische Reformator und seine Lehren sollen in den Flammen erstickt werden. Doch das Feuer vernichtet in Konstanz nicht nur den Magister Hus und seinen Gefährten Hieronymus von Prag. Die religiösen Fanatiker in der Kirche und deren willfährige Vollstrecker in der weltlichen Obrigkeit jagen und richten jeden, der mit Jan Hus sympathisiert. Auch in der Oberpfalz brennen die Scheiterhaufen.
Ulrich Grünländer, der aus Fohenstrauß stammte und in Regensburg 1407 als Kaplan wirkte. Er hat die Schriften von Jan Hus in das Deutsche übersetzt und er bekannte öffentlich, Jan Hus ist Unrecht geschehen. Hat sich praktisch strafbar gemacht und am Abend vor dem Pfingstfest 1420 wurde er also hier nach dem Hochamt verhaftet und ein Jahr später wurde er in Regensburg verbrannt. In der Folgezeit haben dann noch andere Ketzer in Anführungszeichen in Regensburg den Feuertod gefunden, wie zum Beispiel ein Peter von Dresden. Das war im gleichen Jahr, 1423, der hussitische Wanderprediger Heinrich Rathgeb aus Amberg, auch tot in Regensburg. 1421 hat man sogar den Abt von Waldsassen verdächtigt, dass er mit den Hussiten kooperiert hat. Und er hatte also Glück und kam dann noch mit dem Leben davon.
Die Flammen, sie setzen nicht nur Scheiterhaufen in Brand. Bald lodern überall in Böhmen und den angrenzenden Ländern die Feuer der Rache und der Vergeltung. Die fanatischen Anhänger des Jan Hus sammeln sich auf einem Berg in Südböhmen und gründen dort die Stadt Tabor, benannt nach dem biblischen Ort Tabor. Dort errichten sie eine Art Gottesstaat mit strengen Moralvorstellungen. Aus dem Aufstand der radikalen Hussiten wird bald ein blutiger Krieg. Kaiser Sigismund ruft gar zum Kreuzzug gegen die abtrünnigen Böhmen auf. Doch die kaiserlichen Truppen haben den hussitischen Heeren anfangs wenig entgegenzusetzen. Vor allem strategisch und waffentechnisch sind sie unterlegen. Berühmt und berüchtigt wurde der sogenannte hussitische Kampfwagen. Ihn haben zwei Partnerschulen aus Tiefenbach und aus Tennowice bei Pilsen nach historischen Quellen zusammengebaut.
Der war bewehrt mit so wie so Zinnen. Und dann auf der anderen Seite konnte man eine Klappe runterschlagen und da konnte man bequem raufgehen. Und man hatte dort absoluten Schutz vor den Pfeilen, aber man konnte umgekehrt toll rausschießen und sie waren unglaublich wendig und beweglich. Man hat sofort eine Wagenburg bilden können und die Kreuzheere mit ihren schwerfälligen Rüstungen und so waren also chancenlos.
Chancenlos sind die Kreuzzugsheere auch, wenn die Hussiten die sogenannten Sonnen einsetzen. Das sind spezielle Metallteile, die in der Sonne so spiegeln und glänzen, dass sie damit die Angreifer blenden und täuschen können. Angesichts dieser Überlegenheit und der Heftigkeit der Angriffe werden die Hussiten zum Inbegriff des Bösen, des Teuflischen, denen nichts heilig ist. Zahlreiche Sagen und Legenden entstehen. So sollen sie 1425 auf dem Fahrenberg bei Fohnstrauß das Kloster zerstört und das Gnadenbild in einen Brunnen geworfen haben.
Eine alte Nonne, die das gesehen hatte, sie hat dann das Gnadenbild wieder herausgebracht und unversehrt in dem Kirchlein aufgestellt. Und danach haben die Zisterzienser von Waldsassen das Kloster aufgebaut und das Gnadenbild steht da heute noch drinnen.
Am berühmtesten ist die Legende von Neukirchen beim Heiligen Blut. Ein hussitischer Angreifer wollte mit seinem Säbel eine hölzerne Marienfigur spalten. Die Waffe aber blieb im Kopf stecken. Aus der Wunde floss Blut. Die Madonnenfigur steht noch heute in der Wallfahrtskirche, dargestellt mit einem hussitischen Säbel im Haupt. Der Drache ist los in Furt im Wald. Jedes Jahr im August verbreitet das feuerspeiende Ungeheuer Angst und Schrecken. Das älteste Volksschauspiel Deutschlands, sagen die Furter stolz. Ursprünglich geht der Drachenstich zurück auf die Legende vom heiligen Georg und dessen Kampf mit dem Drachen. Seit 1952 aber wird das Drachenstichspiel in die Zeit der Hussitenkriege angesiedelt. In dieser Version ist der Drache ein Symbol für die Schrecken des Krieges im Grenzland. Den historischen Hintergrund bildet die Schlacht bei Taus.
Ein Trauma für die Ritterkönig Sigismund und den Nürnberger Burggrafen und die katholische Kirche. Denn durch ihre materialischen Gesänge haben die Hussiten alleine schon die Richter so in Verwirrung gebracht, dass sie also ihre Schilder und alles wegwarfen und Hals über Kopf geflüchtet sind. Und fast ohne einen Gefallenen ist also diese Schlacht für die Hussiten hat die geendet. Also es war die größte Schmach und die größte Niederlage überhaupt, die ein Kreuzritter hier, das gegen die Hussiten aufgebracht worden ist, erlebt hat.
Auch in Neuenburg vorm Wald spielen die Oberpfälzer an gegen Krieg und Gewalt, gegen religiösen Fanatismus und die Folgen. Der historische Kern des Spiels ist eine Hussitenschlacht aus dem Jahre 1433. Damals unternahm Johann von Pfalz-Neuenburg einen Kriegszug gegen die in der Oberpfalz plündernden Hussiten. Ihm und seinem 1200 Mann starken Heer gelang es in der Nähe der Ortschaft Hiltersried im heutigen Landkreis Cham, eine Abteilung der Taboriten zu schlagen. Es bleibt die einzige größere Schlacht, in der die Hussiten unterliegen. Allerdings,
es war wirklich kein großer Akt, dass der Pfalzgraf von Neuenburg, der Hussitenhammer wurde ja später genannt, hier diese Schlacht gewonnen hat. Es war nur ein kleines Häuflein Hussiten, die vor Pilsen lagerten und ein bisschen Nachschub brauchten. Und dann haben sie es halt kalt erwischt. Und das wird halt natürlich groß gefeiert. Und das Denkmal, das ist in der nationalsozialistischen Zeit aufgestellt worden in Hiltersried und strotzt also heute noch vom Nationalismus. Aber es ist doch gut, dass man es nicht entfernt hat, weil es gehört halt auch zu unserer Geschichte. So sehe ich das.
Fast 20 Jahre lang dauerte dieser blutige Krieg. Am Ende, im Jahr 1436, steht jedoch kein großer Sieg, sondern ein Kompromiss zwischen dem Kaiser, dem Papst und den gemäßigten Anhängern von Jan Hus, den sogenannten Utraquisten. Ihnen wird das Abendmahl unter beiderlei Gestalt gestattet. Daraufhin schlagen sich die Utraquisten auf die Seite der kaiserlichen Truppen. Die radikalen Hussiten aus Tabor sind isoliert, können keine militärischen Erfolge mehr erringen. Die Utraquisten werden neben der römischen Konfession das zweite offiziell anerkannte Bekenntnis. Einen anderen Weg der Erinnerung an die Hussitenzeit gehen der Festspielverein Bernau und der Theaterautor Andreas Arnett. Sie interessieren sich weniger für die kriegerischen Auseinandersetzungen zwischen Bayern und Böhmen, sondern stellen vielmehr die Person Jan Hus in den Mittelpunkt. Und es wird auf Deutsch und Tschechisch gespielt.
Kosnice 1414. Byl zvolán koncil, aby ukončil to velké pošetilé schizma.
Konstanz 1414. Ein Konzil wurde einberufen, um das große abendländische Schisma zu beenden. Die christliche Kirche wird von drei Päpsten regiert, Europa von vielen, die sich mächtig fühlen. An diesem Ort und in diesem Jahr beginnt das Ende des Jan Hus. Im Jahr 1415 wird Gericht über ihn gehalten.
Jan Hus hat sich ja stets dafür eingesetzt, dass alle Menschen nicht nur das Wort der Bibel verstehen, sondern sich überhaupt verständigen können. Und für Festspiele, die sich auf der Theaterbühne mit ihrer regionalen Geschichte in zwei Landessprachen auseinandersetzen, war dies natürlich eine große Gelegenheit. Wir machten uns also grenzüberschreitend auf den Weg, den Reformator aus tschechischer und deutscher Sicht zu beleuchten.
In aufwendiger Kulisse wird das Spiel im Klostergarten von Bernau aufgeführt. Mit rund 80 Darstellern aus Bayern und aus Tschechien. Dank einer geschickten Dialogform können die Zuschauer spielend leicht beides verstehen. Grundlage bilden die historischen Briefe von Jan Hus und zahlreiche Dokumente über ihn.
Danach versenkten ja die Flammen der Hussitenkriege ganze Landstriche in Böhmen und unser Theaterstück beschäftigt sich mit dem, was davor passierte und endet dann auch mit dem Satz: Zuerst brennen die Worte, am Ende brennt die ganze Welt.
Worte wie Flammen. So nennen die Bernauer ihr Stück. Es ist eine Parabel über die Kraft der Worte und wie sie für Fanatismus und Krieg missbraucht werden können. Rainer Christoph vom Förderverein Goldene Straße ist jedenfalls davon überzeugt, dass Jan Hus für die Verbrechen seiner Nachfolger nicht verantwortlich gemacht werden kann. Sein Gewährsmann ist kein geringerer als Rainer Maria Rilke. Der berühmte Literat aus Prag schrieb 1913 ein Gedicht über Jan Hus.
Der, den das Gericht verdammte, war im Herzen tief und rein, überzeugt von seinem Amte. Und der hohe Holzstoß flammte, seines Ruhmes Strahlenschein.
Die Wahrheit wird siegen. Die triumphale Reise des Jan Hus durch die Oberpfalz. In der Reihe Land und Leute hörten Sie eine Sendung von Siegfried Höhne. Die Sprecher waren Ruth Geiersberger, Hans-Jürgen Stockerl, Burkhard Dabinus und Peter Weiß. Ton und Technik Josuel Teegarten. Regie und Redaktion Heidi Wolf. Eine Produktion der Redaktion Hörbild und Feature des Bayerischen Rundfunks 2015.